Vormittag im Programm. 10.04 Uhr ist es jetzt. Und nachdem wir eine Stadt gebaut haben, wollen wir natürlich auch sehen, was in dieser Stadt los ist, was in dieser Stadt gemacht wird. Und ein wichtiges Thema für die Stadt und in der Zwischenzeit auch für mich ist Meister Eckhart geworden. Eine schillernde Gestalt aus dem 13., 14. Jahrhundert hier in Erfurt. Es gibt die Meister Eckhart Straße hier in Erfurt. Und ich freue mich, dass ich Maximilian Gutballett hier in der Sendung begrüßen kann. Hallo Maxi.
Hallo, freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Ja, wieder da sein, das heißt, du warst schon mal da und wir haben also schon über Aktivitäten der Meister Eckhart Gesellschaft gesprochen und alles, was es um Meister Eckhart im letzten Jahr gegeben hat. Vielleicht können wir da noch einen kleinen Blick zurückwerfen, Maxi. Was waren so die Höhepunkte 2018, die sich um das Thema Meister Eckhart so gerankt haben?
Also bei uns in der Predigergemeinde, in der Projektgruppe Meister Eckhart für Kinder und Jugendliche, da habe ich gerade, als ich nochmal jetzt rekapituliert habe, ist mir aufgefallen, dass wir ziemlich genau vor einem Jahr in den Winterferien angefangen hatten, das erste Projekt zu machen. In der Ferienwoche im Gemeindekontext, das nennt sich Singwoche, da haben wir einen Nachmittag gestaltet, wo wir die Kinder einmal durch die Predigerkirche, durch den Hohen Chor dort, wo Eckhart als Prior des Dominikanerklosters auch die kleinen, jungen Novizen sozusagen Mönche in Ausbildung da unterrichtet hat, haben wir die durch die Predigerkirche geführt. Und dann ging das weiter, da hatte ich glaube ich auch hier schon mal erwähnt, im Ratsgymnasium haben wir mit dem Fabian Helmuth einen Rap-Workshop gemacht, also dass die dann älteren Schüler in dieser Woche sich einen Rap-Text auf Basis von Eckharts Gedanken ausgedacht haben. Und dann ging das weiter, für mich so persönlicher Höhepunkt war die Entdeckung Kirche in Hochheim, also das Hochheim neben Gotha und dann der kleine Ort daneben Wangenheim, da gibt's also ein Eckhart-Fenster, ein Kirchenfenster, das ist ganz fantastisch, das haben wir uns ja auch zusammen angeguckt, von Gerd Weber, einem Thüringer Künstler hier, der das Fenster angefertigt hat und das eignet sich, da war ich einmal mit einer Konfi-Gruppe als Radausflug und dann nochmal mit einer Christenlehre-Gruppe sind wir mit dem Bus hingefahren und das ist total toll, weil das so halbfigürlich ist und praktisch einen mit der Farbigkeit erstmal so erschlägt. So ein Kirchenfenster ist ja generell schon was Fulminantes und das ist auch wirklich toll gestaltet. Und da kann man einfach mit den, sowohl mit den Kleinen als auch mit den Größeren gut ins Gespräch kommen. Was sieht man da? Was für Gedanken von Eckhart fließen da ein? Und gerade auch solche Stichwörter wie das Seelenfünklein, das hat ja schon mit Licht zu tun, was von Eckhart stammt. Genau, und da machen wir das dann immer so, dass wir uns die Hochheimer Kirche angucken und dann im Nachbardörfchen Wangenheim in dem Meister Eckhart Tagungshaus, das es auch gibt, mit einem ganz schönen, wild romantischen Garten drumherum, dass wir da dann einkehren und das nochmal alles reflektieren. Das
Also für die Hörerinnen und Hörer kann ich nur empfehlen, die Kirche in Hochheim da mal anzuschauen bei Gotha. Das ist also gar nicht weit von hier. Ich habe das mit meinen Wanderfreunden auch gemacht. Mhm. Wir sind da hingefahren und ich habe sie also völlig überrascht reingeführt in die Kirche und dann erstmal wirken lassen, dieses Bild in den mittelalterlichen Farbtönen Rot und Blau dargestellt und die Sonne schien rein. Das gibt natürlich nochmal den besonderen Effekt. Aber Maxi, jetzt müssen wir vielleicht noch mal ein Stückchen zurückdrehen. Wir haben jetzt einfach vorausgesetzt, es gibt also Aktivitäten zu Meister Eckhart. Vielleicht müssen wir für die Hörerinnen und Hörer, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, noch mal ein bisschen in die Biografie von Meister Eckhart hineingehen. Er ist ja hier im Prediger, in der Predigerkirche als Dominikanermönch groß geworden, genau. Ja, und hat also hier auch wesentliche Werke geschrieben. Und vielleicht kannst du da noch ein paar Fakten mal ergänzen.
Ja, also das ist so eine Figur. Gut, wir sind jetzt hier auch im Mittelalter, da ist es immer schwierig, ganz konkret die Biografie nachzuzeichnen. Aber wir gehen davon aus, so 1260 hier geboren, eben ja, in der Nähe von Hochheim da und kam dann in den 1270ern ins Erfurter Dominikanerkloster, selber eben dann erstmal als Novize, ne, und hat dann aber sehr schnell seine Karriere da im Orden gemacht. Es war ein Bettelorden, die für diese Zeit, sagen wir mal, ja, die beste Ausbildung zur Verfügung stellen konnten, ist dann sozusagen auf die weiterführende Schule gegangen, wenn man so möchte, ordensintern nach Köln, und war dann später auch an der Pariser Universität, hat es dann sogar zweimal zum Professor geschafft, was also sonst nur Thomas von Aquin als Nicht-Franzose dort geschafft hat. Und ja, also hat dann seit seines Lebens wirklich viel theologisch und philosophisch wirklich fundierte, profunde Texte verfasst, die dann eben so kontrovers waren an manchen oder an vielen Stellen, dass die Inquisition sich dann auch eingeschaltet hat und ironischerweise die Dominikaner, also sein eigener Orden, ja, diejenigen waren, die Inquisition also dafür zuständig waren.
Sie wurden auch die Hunde des Herrn genannt.
Genau, die, ne? Dominikaner, so ein Wortwitz sozusagen.
Ja, ja, und deswegen waren sie in Erfurt auch nicht so beliebt. Umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass einer aus ihren Reihen, ja, so theologisch tiefgründige Erkenntnisse gewinnt, wie also der einfache Mensch zu Gott finden kann.
Und ja, das ist der Punkt. Die haben sich natürlich die ganze Zeit hochakademisch, ne, innerhalb ihrer Klöster und Universitäten auch kritisch mit ihren Lehrmeinungen auseinandergesetzt. Aber das, was Eckhart sozusagen dann so ein bisschen in Scheiterhaufen Nähe gebracht hat, war, dass er das eben wirklich für die einfachen Leute auch verständlich rüberbringen wollte und auch der Inhalt seiner Überlegungen sich oft um den normalen Menschen, sage ich mal, gedreht hat. Wie komme ich, ohne dass ich Theologie studiert habe oder Mönch bin, auch im normalen Alltag irgendwie zu Gott?
Deshalb hat er auch in Deutsch gepredigt, ne, um den Leuten also das auch, seine Erkenntnisse nahe zu bringen. Und ja, also mir gefällt nach wie vor immer diese Armutsdefinition, die ich bei ihm gefunden hatte. Er sagt also, arm ist, wer nichts hat, nichts will und nichts kann.
Ja.
Ja, und das ist also auch bei Stadtführung immer so ein Aha-Effekt, wenn die Leute dann auf einmal nachdenken, ach, so hat er das gemeint und das vor, ja, 600 Jahren schon.
Genau.
Das ist natürlich schon tiefgründig und er ist also der Inquisition oder die Inquisition hat ihn angeklagt, ja, er hat auch ein Verfahren bekommen, hat auch, ja, einige Sachen, hat sie nicht zurückgenommen. Er hat gesagt, wenn ihr mir einen Irrtum nachweisen könnt, dann nehme ich den zurück.
Also so ein bisschen wie Luther im Endeffekt. Ja, ja, also er hat so eine Art Generalverzicht zum Ausdruck gebracht. Also er hat gemeint, gut, wenn ich mich irre, ja, dann nehme ich das wirklich gerne zurück. Das hat auch sozusagen ihn als Person davor bewahrt, als Ketzer eingestuft zu werden. Aber es blieben dann nach einer wirklich eingehenden Prüfung sozusagen durch den Heiligen Stuhl, blieben dann gut 20 Lehrsätze übrig, die wirklich dann verboten waren, was natürlich die ganze Rezeptionsgeschichte und weiteren Verlauf seiner Texte für uns natürlich schwer rekonstruierbar macht, aber das macht es auch spannend. Ja. Und zur Armut, wie gesagt, also das hast du ganz richtig gesagt, das finde ich auch ganz spannend und das haben wir auch in einem Workshop auch schon mit kleinen Kindern versucht rauszukriegen. Es geht nicht nur darum, nichts zu haben, sondern eben wirklich innerlich ganz frei zu sein und leer zu sein, auch nichts zu wollen. Und das hat er als Dominikaner den Franziskanern teilweise auch vorgeworfen, dass die sich da sehr auf diese materielle Armut konzentriert haben, hat gemeint, ja, aber wenn ihr an dieser Vorstellung von Armut hängt, dann habt ihr immer noch viel zu viel Ballast sozusagen in eurer Seele und könnt gar nicht so viel Raum schaffen in euch, damit Gott Einzug halten kann. Ne?
Also kurz und gut, er wird also angeklagt, aber der Herrgott hat ein Einsehen mit ihm und ruft ihn vorher zu sich.
Ja.
Ja, also das ist ja auch, könnte man als Wink des Schicksals hinnehmen. Mhm. Fakt ist aber, seine Schriften werden danach über eine päpstliche Bulle verboten. Mhm. Ja, sie werden also nicht verbreitet. Ja. Aber es heißt, im niederdeutschen Raum sind seine Schriften doch verbreitet worden.
Ja, über Seuße und Tauler, also das, was dann so als rheinische Mystik zusammengenommen wird, da gibt's auf jeden Fall eine starke Rezeption. Nur eben nicht mit seinem Namen. Und das macht es, wie gesagt, für uns oder für die Forscher heutzutage so ein bisschen zur Detektivarbeit.
Maximilian, vielen Dank erstmal für diese Informationen zur Eckhart-Forschung. Kommen wir nachher nochmal. Wir machen erstmal weiter mit Musik und passend vielleicht zum Titel oder zum Thema habe ich jetzt von In Extremo den Tannhäuser aufgelegt. Schön. Musik Vormittag im Programm. 10.17 Uhr ist es. Das war die Gruppe In Extremo mit Tannhäuser. Und wir haben heute auch ein ähnliches Thema. Es geht um Meister Eckhart. Maximilian Gutballett ist hier im Studio. Und Maxi, wir wollen jetzt ein bisschen schauen. Wir haben einen Rückblick gemacht für 2018. Das Jahr 2019 ist noch recht jung, steht noch in den Kinderschuhen. Aber wie ich gesehen habe, hier an Flyern und anderen Dokumentationen, das Jahr 2019 wird auch wieder reich an Meister Eckhart-Veranstaltungen sein.
Das kann man so sagen, ja.
Was gibt's denn da an Höhepunkten?
Also worauf wir jetzt zeitnah hinarbeiten, ist der 8. Februar. Da haben wir einen Fortbildungstag genau zu dem Thema Meister Eckhart für Kinder und Jugendliche aufbereiten, den wir in der Predigergemeinde organisieren. Und ja, das geht den ganzen Tag von 11 bis 17 Uhr. Und da wollen wir konkret Lehrer ansprechen, Gemeindepädagogen, können aber Pfarrer, Ehrenamtliche, alle Leute, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, gerne auch, ich sag mal so, interessierte Laien, ja, die sich vielleicht auch in erster Linie inhaltlich für Meister Eckhart interessieren, dürfen alle gerne kommen. Und also wir haben dann ein wirklich reichhaltiges Programm, Kirchenführungen, die vorgestellt werden, ja, für verschiedene Altersgruppen. Ich bin ganz begeistert, wir haben zwei philosophische Praktikerinnen gewinnen können, die mit den Teilnehmern sozusagen, dass die am eigenen Leibe erfahren, wie diese Didaktik funktioniert, die sie dann für ihre Kinder- und jugendlichen Gruppen anwenden können, ausprobieren können. Da wird einfach ja unter Anleitung, unter professioneller Anleitung ein philosophisches Gespräch durchgeführt mit Inputs von Meister Eckhart. Und ja, dann haben wir am Nachmittag einen ganzen Strauß an verschiedenen Workshops, aus denen man sich dann einen raussuchen kann. Zum Beispiel eine Unterrichtsstunde gestalten zu Meister Eckhart-Themen. Nochmal das Thema konkret, wie philosophiere ich mit Kindern? Oder genau, ich versuche mit einer Forscherin aus dem Max-Weber-Kolleg Erfurt nochmal eine inhaltliche Vertiefung zu bringen, ja, nochmal wirklich zur Geschichte und Quellenlage zu Meister Eckhart. Und was mir besonders im Herzen liegt, zwei Kolleginnen aus unserer Gemeindegruppe stellen eben die bisher schon durchgeführten Projekte vor, einfach als Beispiel, und die Teilnehmer können sich das dann so für ihren Kontext, für Schule, Gemeinde noch adaptieren. Und da stellen wir auch unsere Website vor, auf der wir praktisch so pädagogische Handreichungen auch ausgearbeitet haben zu allem, was wir selber gemacht haben und was in der Gemeinde schon so vorliegt. Das heißt, da hat man auch nochmal, selbst wenn man jetzt nicht am 8.2. Zeit hat, das ist der letzte Schultag, da ist vielleicht ein oder andere eingebunden, kann man sich da einfach bedienen. Und ja, darf dann die einzelnen Einheiten auch natürlich so nach seinem Gusto anpassen. Und wir haben eine ganz fetzige Sache, den sogenannten Action Bound. Das ist praktisch eine Führung, die man auf dem Smartphone downloaden kann, und die wir haben jetzt eine Version, die sich eher an Jugendliche richtet, aber wir schnitzen auch gerade an einer für die kleineren Kinder. Und da wird man eben langgeführt mit Bildmaterial, mit Scans von alten Handschriften, die Eckhart vielleicht sogar selber auch genutzt hat. In seiner Zeit wird man um die Predigerkirche, in die Predigerkirche, nochmal zur Barfüßerruine. So dieses ganze Viertel erschließt sich dann geführt. Und also das ist eine ganz spannende Sache mit so kleinen Spielchen zwischendurch. Und ja, also diese ganzen Dinge, dieses Bündel, was wir bis jetzt schon geschnürt haben, das stellen wir dann am 8. Februar vor.
Das ist erstmal so die Aktion jetzt zu Beginn des Jahres. Ja. Und natürlich wird es auch 2019 die Meister Eckhart-Tage hier in Erfurt geben. Vom 26. bis zum 29. Juni. Hauptveranstaltungsort die Predigerkirche, Predigerkloster. Das ist, da musst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja. Was erwartet die Leute dort?
Also da haben wir jetzt mittlerweile schon in guter Tradition. Das ist jetzt in diesem Format das dritte Mal, dass wir die Eckhart-Tage in Erfurt durchführen. Da haben wir wirklich wieder auch ein ganz breites Angebot, ja, das die ganze Woche über. Wir haben den Einkehrtag, also meditativ, ja, ist man im Kloster, bekommt kleine Zitate von Eckhart und dann eine Stunde Stille, um damit einfach schwanger zu gehen im Kopf und im Herzen. Wir haben nochmal ein mehr oder weniger akademischen Workshop. Also es wird auch von Professor Miet aus dem Max-Weber-Kolleg angeleitet. Der beschäftigt sich gerade mit den Meister-Eckhart-Legenden. Also nicht das, was aus seiner eigenen Feder stammt, sondern was über ihn damals schon so berichtet wurde. Und auch so, wie gesagt, ein bisschen Mythenbildung ist da auch dabei. Das ist ganz interessant. Das ist auch so das, was in der Forschung im Moment teilweise mit bespielt wird. Also wo auch viel neu erschlossen wird und wo auch eine Edition rauskommt. Und wir haben Martina Gedeck wieder an Bord. Die war auch schon mal bei den Meister-Eckhart-Tagen. Und das hat so viel Resonanz gefunden, dass wir uns freuen, dass wir jetzt nochmal gewinnen konnten. Es gibt den Meister-Eckhart Radpilgerweg. Der wird dann zu diesen Eckhart-Tagen auch befahren. Also mit einer richtigen Aktion. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es gibt natürlich dann ökumenische Gottesdienste als Rahmenprogramm und schöne Kirchenmusik. Und so das, was für mich die größte Baustelle ist, ist Kooperation mit dem Tanztheater Erfurt. Und da sind wir in der Barfüßerruine, machen richtig groß Bühne, groß Tribüne für viele Leute und gehen jetzt demnächst in die Probenarbeit. Ich gebe inhaltliche Inputs für die jugendlichen Tänzer und die haben dann alle Freiheiten, Formen zu finden, sowohl mit Bewegung als auch mit, ich stelle mir da auch so Lichtprojektionen vor, so ein bisschen Genius Loki Weimar in Erfurt, weil die Barfüßerruine ja regelrecht danach schreit, da auch mit dieser Architektur was zu machen, weil die zu Eckhart ja auch total passt. Und genau, da wird das also ein sehr freier, kreativer Prozess, wo ich erstmal sehe, ich biete den Kids dann einfach mal so ein paar Gedanken von Eckhart an und schaue mal, in welche Richtung das geht. Und da gibt es zwei Aufführungen zu den Eckhart-Tagen.
Das hört sich richtig interessant an. Ich merke also Eckhart würde sich wahrscheinlich freuen, wenn er sehen würde, wie sein Werk hier nach wie vor weiterlebt und nicht nur künstlich am Leben gehalten. Da ist ja auch richtig Dynamik drin und ja, auch Interesse von vielen Seiten. So, Maxi, jetzt kommt natürlich jetzt so eine Beichtfrage, so eine Gewissensfrage. Wir haben ja 2019, ja, Bauhausjahr.
Ja. Ja.
Wir haben 2019 Weimarer Verfassung. Ja, Weimarer Republik. Siehst du denn einen Zusammenhang, eine Verbindung zwischen Predigerkirche und Weimarer Republik?
Oh, schwierig. Naja, gut. Wenn ich es mir jetzt ausdenken muss, würde ich sagen, also in der Weimarer Republik kam das erste Mal sozusagen, dass hier in dem Land Demokratie ausprobiert wird. Also auch ein Spektrum an Meinungen wirklich. Also da wird ja sozusagen die demokratische Arena wirklich erfochten, also dass überhaupt ein Raum bestehen kann, wo frei gedacht werden kann oder wo zumindest sich freier über verschiedene Positionen ausgetauscht werden kann. Und sag mal, so eine Parallele könnte man jetzt sagen, Eckhart bringt das ja nun auch gerade hervor, dass er sagt, du musst selber auch nachdenken, du musst selber deinen Weg zu Gott finden. Ja, das Da gibt's auch verschiedene Wege und Meinungen dazu, ja, und jeder hat dann so seinen eigenen Zugang, und ja, er selber hatte ja nun auch eine sozusagen dezidiert andere Meinung in manchen Punkten als jetzt die Institution Kirche. Insofern hat man vielleicht so in dem Aspekt so Pluralität, ne, von Ansichten. Könnte man eine Parallele sehen.
Entschuldige, ich habe dich jetzt so ein bisschen aufs Glatteis führen wollen. Ich hoffe, du hast es gemerkt. Nein, es gibt eine ganz praktische, eine ganz historische, interessant belegte Situation. Erfurt hat sich 1918, genau wie andere Städte, darum beworben, dass die Nationalversammlung hier in Erfurt tagt. Und wo sollte sie tagen? In der Predigerkirche.
Okay.
Und da gibt es Pläne, wie die Predigerkirche umgebaut werden sollte, also die Kirchenbestuhlung raus. Es sollte dort Platz geschaffen werden für die über 450 Abgeordneten, die dort in dem Bereich vor dem Lettner den Versammlungsraum haben sollten. Der Raum oder die Räume hinter dem Lettner waren für Büros und Pressearbeit vorgesehen. Der Schulhof zur Schule rüber sollte mit einer einstöckigen Bebauung versehen werden, um da noch Konferenzen Konferenzräume zu haben. Und das, was heute als früher das Haus der DSF war, war ja früher das Casino, ja. Ganz und zu 1918 war es das Gasthaus Europa. Dort sollten die Abgeordneten also übernachten. Ja. Das ist also richtig wirklich verbrieft. Und Erfurt hat also wollte hauptsächlich also Städte, also staatliche Administration hierher ziehen, ja, weil Erfurt war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, eine wichtige Handelsstadt für die Preußen, ja, und deswegen wollten die die Nationalversammlung hier nach Erfurt ziehen, ja, und haben das also auch betont, mit städtischen Selbstbewusstsein und das wollten, und die waren also richtig sauer, dass Weimar dann diesen Zuschlag gekriegt hat, und das hat die Beziehungen zu Weimar also nur verhärtet. Ja, also, ja, die Herzogtümer da drüben wieder, ja, und so. Die Erfurter waren da richtig sauer. Okay. Und da gibt's also richtig Pläne, ich habe die im Archiv auch gefunden, ja, wie das die Kirche umgebaut werden sollten. Also dann wäre die Predigerkirche, die Nationalversammlung in Erfurt, ja, man hätte nicht von der Weimarer Republik gesprochen, sondern von der Erfurter Republik, und die Predigerkirche wäre dieser Tagungsort gewesen.
So. Okay.
Also habe ich jetzt
wieder was gelernt.
Wieder was.
Ich habe nur beim Stadtarchiv geguckt zum Deutschen Historikertag während der Nazi-Zeit, ob da irgendwie Eckhardt eine Rolle gespielt hat. Aber da hat er durch Abwesenheit geglänzt auf den Vortragsthemen und so weiter.
Obwohl ja die Namensgebung mit Eckhardt da also forciert haben.
Genau. Aber ja, na, das war eh auch eine spannende Zeit. Ne? Die akademischen Historiker, die haben sich da auch zumindest in weiteren Teilen auch so ein bisschen verwehren können längere Zeit dem Regime. Also ja, auch spannend, da nochmal reinzugucken.
Maxi, wir werden nach der nächsten Musik uns ein bisschen mit der Meister-Eckhardt-Forschung beschäftigen. Mhm. Was tut sich da? Wer forscht? Was haben die Erfurter da zu tun? Und wir machen weiter mit dem Titel Staubkind wunschfrei. Vormittag im Programm hier auf Radio Frei. 10.32 Uhr ist es und die Sonne zeigt sich nach wie vor nicht. Die Schottenhöfe liegen im düsteren Wintergrau und wir beschäftigen uns hier mit Meister Eckhardt. Maximilian Gutpalett ist hier im Studio. Maxi, wir wollten jetzt ein bisschen über die Forschung reden, über die Meister Eckhardt-Tage haben wir schon gesprochen, die im Juni stattfinden. Es wird nach wie vor geforscht zu Meister Eckhardt. Sein Werk ist also recht umfangreich. Viele Sachen sind wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt. Und wir wissen aber oder sollten den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten, dass die Universität Erfurt sich also auch ganz besonders diesem Thema Meister Eckhardt widmet. Vielleicht kannst du das kurz erläutern, was passiert da?
Also in der Uni Erfurt ist ja noch das Max-Weber-Kolleg so als eigenständige Forschungseinrichtung angegliedert. Und da haben wir eine richtige Forschungsstelle Meister Eckhardt mit international einschlägigen Profs fortgeschrittenen Wissenschaftlern, die sich damit auseinandersetzen. Und das stimmt, es tauchen immer mal wieder einzelne Schnipsel auf oder sogar etwas längere Textpassagen, wo da natürlich Expertise gefragt ist, gerade vor dem Hintergrund, was wir schon vorhin angesprochen hatten, dass seine Schriften dann auch verboten waren, eben schwierig manchmal das genau zu bestimmen. Aber dafür haben wir ja die Fachleute und wie auch schon kurz gesagt, im Moment ist Dietmar Miet zum Beispiel dran, sich mit den Eckhardt-Legenden nochmal enger zu befassen und da auch eine Edition mit rauszubringen. Und das ist zum Beispiel was wir in einem Uniseminar dann im Mai aufarbeiten wollen und den Studierenden zugänglich machen können und auch wieder zu einem kreativen Umgang dann damit anregen möchten. Also die sollen jetzt keine klassische Hausarbeit schreiben, sondern sich eben auch überlegen, wie kann ich diese Eckhardt-Legenden zum Beispiel pädagogisch aufbereiten oder was geben die vielleicht an Motiven her für künstlerische Auseinandersetzungen. Also wir versuchen das, wie gesagt, immer auch zu aktualisieren. Eckhardt wurde ja auch schon zu seiner Zeit eben nicht nur als Lesemeister, sondern auch als Lebemeister, also jemand, der wirklich dann auch versucht hat, die Anwendung zu finden, betitelt und ja, diesen Geist versucht man ein bisschen weiterzutragen. Und auch bei dem Fortbildungstag, den ich angesprochen hatte, da haben wir auch tatkräftige Unterstützung von Martina Rösner, die auch am Max-Weber-Kolleg forscht. Und ja, so dass ich eben nicht mit meinem, sagen wir mal, oblatendünnen halb dreiviertel Wissen da das allein bestreiten muss, hat sie sich bereit erklärt, mich da zu unterstützen, falls dann ganz spezifische Nachfragen kommen. Und sie bietet auch nochmal im Kapitelsaal der Predigergemeinde am 30.03. einen offenen Workshop an, also ähnlich wie bei den Meister Eckhart-Tagen. Da können auch und dürfen und sollen sehr gerne auch Leute, die jetzt nicht 10 Semester Geschichte studiert haben, kommen und ja, können sich aber trotzdem intensiv unter Anleitung mit den Quelltexten und auch mit Texten über Eckhart auseinandersetzen.
Maxi, vielleicht müssen wir noch mal kurz auf Veröffentlichungen eingehen. Es gibt ja zu den Tagungen, zu Meister Eckhart-Tagungen, wird auch, glaube ich, jährlich oder alle 2 Jahre ein Jahrbuch, ein Meister Eckhart-Jahrbuch veröffentlicht. Wer macht das?
Also das
die Meister-Eckhardt-Gesellschaft.
Das müsste die Meister-Eckhardt-Gesellschaft sein, genau. Also die haben auf jeden Fall ihre jährliche Tagung und ja, da kommen eben dann alle einschlägigen Forscher. Dieses Jahr sind wir im April beim Thema Meister-Eckhardt und das Leben. Auch ganz interessant, das klingt erstmal sehr wischiwaschi, aber weil der Begriff bei ihm an vielen Stellen auftaucht und er aber auch konkrete Dinge damit meint, bietet sich das Thema schon an. Es gibt ja auch eine Stelle, wo er das Leben sozusagen in einer dramatischen Art und Weise selber sprechen lässt. Ja, und das sagt, ja, ich bin sozusagen, woran, was ist mein Ziel? Ja, ich bin sozusagen Selbstzweck. Also das ist ganz spannend, sich mit den Texten auch von der Art und Weise, ja, Textgattung und so weiter auseinanderzusetzen. Und das steht zum Beispiel dieses Jahr bei der Eckhart-Gesellschaft auf dem Programm.
Also wer interessiert ist, kann sich da über die Meister Eckhart-Gesellschaft auch an Literatur herantasten. Mhm. Ich sage vielleicht mal die Internetadresse www.meister-eckhart-gesellschaft.de. Mhm. Das ist die Adresse und da sind also auch die einzelnen Jahrbücher aufgeführt mit Titeln und auch mit Inhaltsverzeichnissen, sodass man sich da hineinlesen kann. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute sich da doch auf der wissenschaftlichen Ebene nach wie vor mit diesem Thema beschäftigen und das zeigt also auch, dass das noch lange nicht ausgelotet ist und wir wissen oder wir hatten in einer der vorangegangenen Sendungen darüber gesprochen, dass das Interesse auch in Asien zu Meister Eckhart ziemlich groß ist.
Ja, also einfach, weil viele seiner Gedanken eben auch da eine Nähe zu buddhistischen Ansätzen und so weiter haben. Erlauben. In Erfurt haben wir jetzt auch viel Kooperation mit Frankreich, also zum Beispiel die Uni Metz, die ist jetzt in einem Kooperationsprojekt mit dem Max Weber-Kolleg. Da ist viel Austausch und ja, stimmt, also Korea zum Beispiel, Japan, da ist Eckhart teilweise bekannter als in Erfurt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja. Das heißt, da wird also auch noch mehr geforscht oder Grundlagenforschung betrieben?
Auch Forschung. Wir hatten ja vor ein paar Jahren hier Terry Kim, eine koreanische Künstlerin, Performance Artist, also viele zeitgenössische Kunstformen, die aber auch gleichzeitig hier promoviert hat zu Eckhart. Also sowohl die kreativen als auch den wissenschaftlichen Ansatz hat und verbindet. Und das war auch eine ganz spannende Geschichte. Die hat sich da teilweise selber irgendwie in Stoffbahnen gehängt und dann von der Decke pendeln lassen, um Meister Eckharts Zeitvorstellung irgendwie zu visualisieren und solche Dinge. Ja, da geht viel.
Also auch in der Stadt- und Regionalbibliothek gibt es eine umfangreiche Büchersammlung über Meister Eckhart zu seinen Schriften, seine Schriften selbst und auch viele Kommentatoren oder Kommentare dazu, sodass man, wenn man also Lust und Laune hat, sich da in diese philosophischen Gedanken hineinfinden zu wollen, dass man da genügend Stoff findet.
Ja.
So, Maximilian, haben wir etwas vergessen? Müssen wir zum Meister Eckhart zum Meister Eckhart noch etwas sagen?
Ja, na, viele Dinge. Aber wenn ich noch mal eins rauspicken will, zu dem Fortbildungstag, anmelden kann man sich über die Evangelische Akademie Thüringen. Die Adresse ist lang, aber das kann man einfach googeln, Evangelische Akademie Thüringen. Die unterstützen uns und kooperieren mit uns bei der Organisation, genauso wie das Pädagogisch-Theologische Institut in Neudietendorf. Und auf deren Seiten kann man sich anmelden. Und zu diesem Fortbildungstag kommen auch schon Leute, mit denen wir dann weiter in 2019 neue Projekte machen. Da freue ich mich besonders drauf. Einerseits das Tanztheater, hatte ich schon erwähnt. Und auch die Erfurter Kinderstadtführerin Franziska Brachertz, mit der ich schon mal vorgeguckt habe in die Predigerkirche. Und wir jetzt überlegen, eben mit ihr gemeinsamen Führungskonzept so auch wirklich mit ihrem Gepräge aufzustellen. Ich durfte jetzt bei einer ihrer Führungen hospitieren, auch wenn ich nicht mehr ganz in die Zielgruppe falle vom Alter her, aber das war wirklich fantastisch. Also die geht erstmal mit Kinderaugen ran. Das ist ganz schön. Also sozusagen der andere Ansatz. Ich habe mich so ein bisschen belesen und beschäftigt und überlegt, was ist interessant für Kinder. Und sie sagt, ne, ich weiß da erstmal wenig drüber. Geht ran, guckt sich die Dinge wirklich an, ist gleich begeistert. Wie funktioniert das, ja, hier eine Glocke klingeln und da gucken, da ist was reingeschnitzt in das Chorgestühl und solche Dinge. Und von da entwickelt sie dann und beliest sich dann und strickt praktisch die Führung. Und das macht gerade Riesenspaß und da bin ich sehr gespannt, was sich da entwickelt. Das wäre noch so eine Baustelle. Da haben wir uns vorgenommen, dass wir auch in 2019 schon die ein oder andere Führung dann durchführen können. Genau.
Ja, vielen Dank für diese umfangreichen Informationen zu Meister Eckhart. Dann wünsche ich dir und deinen Leuten ganz viel Erfolg, dass alles gut klappt, was ihr euch vorgenommen habt, alle Vorträge, Tagungen, Performancen und was noch so ist, wird also, oder hoffe ich, unter einem guten Stern stehen. Meister Eckhart wird euch beobachten, denke ich mal, von oben und wird euch lenken und steuern, damit ihr vielleicht seine Lehren auch richtig auslegt, so wie er es gemeint hat. Ja. Aber er hat es ja aus seiner Zeit gesehen und die Anwendung heute ist ja doch ein bisschen anders strukturiert, ein bisschen geht von anderen Erfahrungen aus, aber sich da immer wieder mal reinzudenken, macht sicherlich auch vielen Leuten Spaß.
Naja, und ich denke, das ist das, was ihn halt besonders macht und weswegen er auch anschlussfähig ist. Der hat ja auch damals schon sozusagen über seine Zeit hinaus gedacht. Und diese Aktualisierung, die ist praktisch bei ihm auch schon angelegt. Und wie gesagt, diese wirklich persönliche Auseinandersetzung mit dem Denken und auch dem Ausrichten auf Gott oder ich denke, es ist auch legitim, das zu übersetzen, wenn man so will. Und wenn man auch heutzutage vielleicht nicht ganz religiös ist, gerade hier im Osten haben wir ja gerade in der jungen Generation viele, viele Leute, die gar nicht kirchennah sind. Aber da geht es praktisch um auch eine Selbstfindung zum Beispiel. Und da muss ich nicht unbedingt einen Gottesbegriff haben, aber ich weiß, es geht eben um eine Kraft, um irgendwie was Bedeutsames und das ist ganz spannend, also auch diese Wendung nach innen.
Mitunter geht es auch um Orte, von denen spiritistisch oder spirituelle Wirkungen ausgehen und da kann ich jetzt nur mal die Kurve kriegen zum Volkskundemuseum. Da gibt es nach wie vor diese Ausstellung 7 Geschichten vom Glauben. Ja. Kann ich nur empfehlen. Gestern Abend hat Sebastian Hesse sein Buch in der Bibliothek vorgestellt. Er hat also 7 Orte in der ganzen Welt bereist, die also von Gläubigen, von Menschen, also nicht nur Christen, immer wieder aufgesucht werden als Pilgerorte, ja, in Irland, die Athos-Republik in Griechenland, ja, bis runter nach Nepal, nach China, nach Indien, Städte, wo also Leute hingehen, immer wieder seit Hunderten von Jahren in großen Scharen und sich von dort also Kraft erhoffen oder mitnehmen. Und diese Orte hat er dargestellt und das geht also so ein bisschen in die Richtung. Und ich habe mit Hesse gesprochen, er kennt also Meister Eckhart auch, hat sich also auch mit der Philosophie beschäftigt. Und da kriegt man also nochmal so einen Einblick in andere Religionen, aber eigentlich so in das Gemeinsame, die Suche nach dem Sinn des Lebens.
Ist also in und allen, die Erfahrung des Besonderen.
Ja, ne? Die Erfahrung machen ja alle so auf verschiedenen Wegen. Ja. Und das ist also in der Ausstellung gut dargestellt. Maximilian, zurück zu Meister Eckhart. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Informationen und nochmal alles Gute. Und hier geht es weiter mit Musik.